Gerade in einer Welt, in der es so aussieht wie jetzt gerade, brauchen wir Musik. Und wir brauchen auch Menschen, die einen diversen Hintergrund haben, die diese Musik machen und ihre Perspektive teilen.
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und ich freue mich sehr, dass ich heute im Rahmen unserer Medienpartnerschaft mit dem German House bzw. dem German Music Export der Initiative Musik mit der Musikerin Kuoko sprechen kann. Kurz zur Einordnung, das German House ist der zentrale Treffpunkt für deutsche Musik-, Tech- und Kreativakteure auf dem South by Southwest Festival in Austin, Texas. Es bringt Marken, Medien und Menschen zusammen und schafft eine Bühne für Austausch, Sichtbarkeit und neue Partnerschaften. Gefördert wird das German House vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Mit Kuoko habe ich nicht nur über ihre Zeit auf dem Festival gesprochen, sondern auch ganz viel über ihren Werdegang, ihre Erfahrungen in der Musikbranche und natürlich ganz viel über ihre Musik. Sie hat mir unglaublich spannende Einblicke gegeben und ich hoffe, ihr findet das Gespräch genauso interessant wie ich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Hey Kuoko, willkommen bei Echt und Unzensiert.
Hallo, thanks for having me.
Yes, schön, dass du da bist. Wie geht's dir stets?
Gut, Dienstag, Montag ist vorbei.
Sehr gut, ja, so langsam Progress ist drin. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du da bist und dass wir heute ein bisschen über deinen Werdegang quatschen, über deine Erfahrungen in der Musikbranche, aber natürlich auch ganz viel über deine Musik und alles drumherum. Bevor wir da so richtig reingehen, vielleicht wollen wir so ein bisschen über deine Anfänge quatschen. Erzähl mal ein bisschen, wie bist du aufgewachsen und was für eine Rolle hat Musik in deiner Kindheit und Jugend vielleicht auch schon gespielt?
Also ich komme jetzt nicht aus so einer klassischen MusikerInnen-Familie, wie man das manchmal so hört, ne, dass die Eltern irgendwie Opernsänger sind oder so. Das war bei mir jetzt nicht so. Aber Musik war auf jeden Fall wichtig. Also ich habe einen vietnamesischen Vater und Karaoke, sage ich mal, war ein großes Ding in meiner Kindheit. Ja. Das heißt, man hatte schon schnell irgendwie, also jede vietnamesische Familie hat ja so eine Karaoke-Maschine. Mhm. Und wenn Familienfeiern waren, dann wurde die angeschmissen so und dann hatte man ein Mikro in der Hand so. Und also ich glaube, ich wollte als Kind auch schon Sängerin werden. Ich glaube aber irgendwie, dass vielleicht jedes Kind irgendwann mal Sängerin werden wollte. So, das ist ja irgendwie so ein Ding. Genau, also ich fand Musik schon immer toll, aber ich glaube, so an Bedeutung gewonnen hat Musik für mich so in meiner Jugend, als ich angefangen habe, so im Teenageralter Gitarre zu spielen. Genau, ich war super heartbroken, ja. Brauchte ein Ventil.
Dein erster Song war auch so ein Heartbreak-Song, ne?
Bestimmt, ja. Den gibt's wahrscheinlich nicht mehr online, aber ja. Genau, und ich habe in der Zeit so sehr viel Gitarren-, Singer-Songwriter-Musik gehört und mir das tatsächlich dann auch selber beigebracht und habe das als super empowering empfunden, mich so auf diesem Wege ausdrücken zu können. Und damals war aber so diese Frage von, kann ich das beruflich machen, so total, total unrealistisch für mich. Also ja. Genau, ich konnte mir das damals gar nicht vorstellen, dass man das auch beruflich machen kann.
Ja. Ja, spannend ist auch, du hast dann halt mit 17 angefangen, Gitarre zu spielen, auch schon so ein bisschen die ersten Songs zu schreiben. Dann bist du nach dem Abi nach London gegangen, weil du gesagt hast, so Hamburg ist es vielleicht jetzt erstmal nicht mehr. Und dann bist du in einem besetzten Haus gelandet. Da muss ich dich natürlich auch so ein bisschen drauf anquatschen. Wie kann man sich das genau...
Du bist ja gut informiert.
Ja, du, klar. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also wie ist es dazu gekommen und wie hast du die Zeit erlebt?
Ich bin mit einer Freundin dahin gegangen, bisschen naiv, muss man sagen. Genau, und wir hatten schon so ein bisschen die Vorstellung, es könnte ja cool sein, irgendwie in einem besetzten Haus zu landen, aber das war so ein bisschen wie so ein Joke. Also wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass es wirklich dazu kommt.
Ja.
Und dann ist es aber so dazu gekommen. Und ich glaube, das war für mich so ein bisschen der Startpunkt in elektronische Musik auch. Also, weil da gab es natürlich Hauspartys und ich habe generell auch London als super musikalisch erlebt. Ich hatte das Gefühl, also wir haben auch so im östlichen Teil gewohnt, wo einfach super viel kulturell auch abgeht und so man gefühlt in jeden Pub gehen kann und da abends irgendwie coole Konzerte sich anschauen kann. Und ja, das war auf jeden Fall eine super prägende Zeit. Und da habe ich auch so erste Versuche gestartet. Ich hatte so eine Mitbewohnerin, die auch Musikproduzentin war tatsächlich. Und genau, wir haben so ein bisschen zusammen was ausprobiert. Und da habe ich so gedacht, okay, es gibt ja noch mehr als so akustische Musik. Irgendwie habe ich mehr so Lust, elektronisch zu gehen.
Ja, und dann bist du auch direkt reingegangen und hast dir das irgendwie so ein bisschen autodidaktisch, sagt man, glaube ich, beigebracht. Was war denn oder was steckte hinter diesem Wunsch? War das auch so ein bisschen ein Wunsch nach Kontrolle, das einfach selber in die Hand nehmen zu können und nicht so abhängig zu sein von anderen Menschen? Oder was war so der Initialreiz?
Genau, also ich hatte erst ein Projekt mit einem Produzenten zusammen, Parasite Single hieß das, und war eher so Sängerin und habe in diesem Zuge gemerkt, so, ich möchte irgendwie nicht nur Sängerin sein, ich möchte auch produzieren.
Ja.
Und genau in diesem Zuge bin ich dann aus dem Projekt rausgegangen und habe wirklich nochmal komplett neu gestartet und ja, mir das so peu à peu dann beigebracht und so ein bisschen für die Zeit auch so alles andere stehen und liegen gelassen. Also ich habe so mein Studium abgebrochen und einen Plattenladen gejobbt und wirklich sehr, sehr viel Zeit dann rein investiert und genau.
Ja.
Und dann gemerkt, das geht ja, das kann man ja machen.
So Step by Step halt, ne? Wie komplex ist das Ganze denn? Also für alle, die noch nie Musik produziert haben, was gehört denn alles dazu?
Also ich habe jetzt Sonntag einen Ableton Musikproduktionsworkshop gegeben für Flinter im Frauenmusikzentrum Hamburg war das. Und was ich so versucht habe, auch zu vermitteln, ist, dass das Prinzip von Musikproduktion eigentlich sehr einfach ist. Mhm. Und dass es vor allem darum geht, so die Spuren, die man aufnimmt, also die Stimme oder Instrumente zu managen und miteinander in Einklang zu bringen. Also das Prinzip ist super einfach. Und ich glaube, die Hürde ist oftmals dann so die technische Komplexität der Software dann oder auch so der Einstieg, glaube ich. Also wenn viele dann so, das Ableton wird ja meistens benutzt, dann aufmachen, sind sie erstmal so erschlagen von der Benutzeroberfläche, die einfach nicht so einstiegsfreundlich ist, glaube ich. Also viele Zahlen und Funktionen, die du siehst, wo du irgendwie so denkst, so was ist das? Genau.
Ja, ich meine, die Möglichkeiten sind wahrscheinlich dann noch endlos, aber um dann irgendwie so einen Basic-Song erstmal hinzubekommen, da braucht man dann wahrscheinlich erstmal gar nicht so super viel.
Genau, ich habe dann versucht sozusagen auch ein bisschen das herunterzubrechen auf, hey, das alles könnt ihr jetzt ignorieren, konzentriert euch mal auf die drei Funktionen und dann könnt ihr damit schon Spuren aufnehmen.
Ja.
Und im Endeffekt, also was das angeht, leben wir in einer sehr dankbaren Zeit, weil einfach technisch, also Technik ja so relativ erschwinglich geworden ist und so Gerätschaften, die früher vielleicht im Tausenderbereich lagen, jetzt vielleicht nur noch 100 Euro oder so kosten. Und also genau, es ist, glaube ich, schon, wenn man das professionell machen möchte, lohnt es sich schon, in dann gute Sachen zu investieren. Aber es gibt ja auch Secondhand-Sachen und genau, man muss auch nicht alles auf einmal kaufen. Und im Endeffekt reicht für den Anfang schon ein Laptop oder ein Computer. Und es gibt viele kostenlose Programme ja auch, ne?
Ja, und auch so viele kostenlose Tutorials bei YouTube und so. Also ich meine, das ist irgendwie in der aktuellen Zeit auch so nice, dass man so Wissen irgendwie so direkt finden und nutzen kann. Welche Rolle spielt denn Perfektionismus in der ganzen Geschichte bei dir? Steht dir das manchmal im Weg oder ist das was, womit du zu kämpfen hast? Wie hast du das so in den letzten Jahren für dich so einsortieren können?
Ja, ich wünschte, ich könnte einfach sagen, ich habe das überwunden mit dem Perfektionismus, aber ich merke so immer mal wieder, wenn ich auch an eigenen Releases arbeite, so wie jetzt ja auch gerade, dass ich dann so einen Tunnel komme und dieser Tunnel irgendwie so eine Art Obsession wird. Und wenn man sich dann die Zeit nimmt oder diese Zeit dann einfach hat, dann will man das auch so bis zu Ende dann so durchziehen und fängt dann an, rumzuschrauben an allem, was noch irgendwie geht und das auszuperfektionieren. Und ja, ich glaube, so ein bisschen bin ich einfach auch diese Person, die das so angeht. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Prozess und ich würde auch sagen, was so mein allgemeines Selbstbewusstsein angeht in dem Ganzen, habe ich schon viel erreicht sozusagen, aber Perfektionismus steht mir immer noch im Weg, ja.
Woran erkennst du denn, dass ein Song fertig ist? Oder anders gefragt, was macht einen guten Song aus?
Ja, also meistens, ich mache ziemlich viel Musik eigentlich, also immer mal wieder. Und ich schaue dann immer so ein bisschen, mit welcher Idee ich einfach was anfangen kann. Und das mache ich meistens daran fest, welche Idee, Songidee löst einfach was in mir aus, emotional. Mhm. Ja. Das ist eigentlich der beste Wegweiser, würde ich sagen. Mhm. Und ich würde auch behaupten, das ist das Allerwichtigste für mich in der Musik. Also egal jetzt, welche Stimmung transportiert wird oder welches Genre, geht es immer irgendwie darum, dass das Gefühl irgendwie stimmt. So.
Ja, nee, voll. Spannend finde ich bei dir, du bist nicht nur Sängerin, wie du schon gesagt hast, sondern du bist Künstlerin mit ganzheitlichem Ansatz. Was gehört denn neben der Musikproduktion und dem Song an sich noch alles dazu?
Ja, also die Visuals natürlich. Ich versuche immer, beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich kann auch gar nicht anders, als meine Musik immer auch visuell zu denken. Mhm. Also bei dem neuen Release, also der neuen EP, Music is Medicine, habe ich irgendwie mir so ein Farbschema überlegt und ich bin immer wieder so auf so das Rot zurückgekommen irgendwie. Und das hat bei mir so kreativ ganz viel ausgelöst. Also ich habe dann so angefangen, jetzt im letzten Musikvideo auch mit so roten Animationen zu arbeiten. Und ich glaube, diese Entscheidung, die man trifft, so, oh ja, ich nehme jetzt diese Farbe oder so, das hilft einem dann einfach auch irgendwie, sich einen Rahmen zu setzen in all diesen Möglichkeiten, die irgendwie da sind. Und ja. Es macht dann so Spaß, das zu exploren irgendwie.
Nee, das kann ich voll gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn man dann irgendwie so ein Baby hat wie ein Song, dann möchte man irgendwie fast alles mitmachen, ne? Also das ist halt dann the full package und das macht ja auch dann einfach super viel Spaß wahrscheinlich.
Ja, voll. Also ich habe auch irgendwann mal gemerkt, ich kenne ja auch viele Leute, die talentiert sind, Animationen zu machen. Und ich habe aber irgendwann mal gemerkt, dass ich das irgendwie selber für mich machen muss. So, also ich liebe auch Kollaborationen und Zusammenarbeiten, aber dieses mit dem selber Zeichnen und Animieren, das ist so ein wichtiger Teil auch meiner Person irgendwie. Also ich habe auch als Jugendliche so ganz viel so Manga-Sachen gezeichnet und es war irgendwie immer so mein Ding, aber ich habe auch irgendwann gemerkt, so, also ich war jetzt nicht so dieses Kid, was so in der Schule die ganze Zeit nur die Hefte vollkritzelt. So war ich jetzt nicht, aber ich habe irgendwie Lust, Sachen zu lernen und zu erforschen irgendwie. Und ich stehe total auf Animationen, weil es eben bewegte Bilder sind. Und ich glaube, das ist auch das, was mich an Musikproduktion irgendwie interessiert. Also Musik ist ja auch irgendwie Bewegung und ja.
Ja, voll. Eine Sache, über die ich noch gerne sprechen wollen würde, ist die Musikbranche an sich. So auch mit dem Blickwinkel als Frau. Oder aus dem Blickwinkel als Frau. In deinem Song Crisis Queen beschreibst du das ja eher als Mess, als eher was Schmutziges. Ist das so eine Hassliebe?
Musikindustrie ist per se einfach super chaotisch. Oder auch das Leben als Künstlerin in der Musikindustrie ist einfach mega chaotisch, weil du so ein bisschen immer auf so Dinge reagieren musst, die passieren. Also dich fragen irgendwelche Leute an. Und oft auch sehr kurzfristig. Und dann hast du da irgendwie so drauf zu reagieren. Und dadurch hat man so wenig Struktur im Alltag. Also durch die Freiberuflichkeit ja sowieso. Und ja. Ich glaube, das beschreibe ich ja auch in dem Song. Was das so schwierig macht, ist, sind die vielen Rollen, die man dabei einnimmt, die sich auch nicht verhindern lassen. Also du kannst auch mit Leuten zusammenarbeiten, wie Managements oder Booking-Agenturen oder was auch immer. Aber im Endeffekt bist du immer die Person, die alles entscheidet. Und das ist einfach, ja, viel Verantwortung und sehr überfordernd. Und dann leben wir ja eh in einer Zeit, in der so Online-Distractions einfach existieren. Und ja, das ist alles sehr ablenkend und genau, es ist sehr schwer, sich da so durchzunavigieren. Und in dem Song nehme ich das ein bisschen auf die Schippe. Also ich sag so, hey, ich habe nur zwei Hände, aber ich tue so, als hätte ich 10. So. Ja. So im Sinne von, man faked auch irgendwie ein bisschen, dass man klarkommt, um da durchzukommen. So, darum geht's dann auch. Ja. Aber auch ein bisschen die Kritik an die Musikindustrie in der Hinsicht auch.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Sexismus natürlich eine große Rolle spielt. Was für Sexismus-Erfahrungen hast du vielleicht auch schon gemacht als Musikerin?
Puh, ja, da hätte ich jetzt viele Antworten drauf. Die Frage ist, wo fange ich an? Leider.
Ja.
Ja, also grundsätzlich wird ja als Flinterperson leider total abgesprochen, dass du überhaupt in der Lage sein kannst, das alles so selber zu produzieren und auf einem so hohen technischen Level auch stattzufinden. Das merke ich auch manchmal, wenn ich irgendwie an eine Venue komme, weil ich ein Konzert spiele oder so. Und dann ist vielleicht eine männliche Begleitperson dabei. Und das ist dann natürlich sofort irgendwie der Producer und wird entsprechend adressiert oder so. Und ich glaube nicht, dass wenn so männliche Artists irgendwie irgendwo performen, dass dann hinterher Leute zu denen kommen und fragen, hey, sag mal, hast du den Track selber produziert? Wow. Und die Leute meinen das natürlich irgendwie anerkennend, aber daran lässt sich ganz gut ablesen, dass, oder auch wenn du irgendwie Musikproduktion oder sowas googelst, welche Bilder dann kommen. Ne? Also wenn das so Flinterpersonen sind, die dann abgebildet sind, dann sind das voll oft so super gestellte Bilder irgendwie, die super inszeniert wirken, irgendwie so super unnatürlich, irgendwie ja. Sexy Frau mit Gitarre oder so. Ne? Man merkt so, dass das genau in der Gesellschaft so ein Bild verankert ist davon, wie ein Musikproduzent halt auszusehen hat. Und ja, es ist alles sehr klischeebehaftet. Und ja, dann haben wir natürlich auch eine Gender Pay Gap. Ne? Also du bekommst dann für die gleichen Leistungen einfach als Flinterperson weniger Geld. Und ich sehe auch immer wieder bei so irgendwie so Förderprogrammen oder Preisverleihung oder so, dass immer noch so die männlichen Gesichter einfach im Vordergrund stehen. Oder man sieht es auch in den Charts, ne? Natürlich auch in den Billboard-Charts und so weiter. Das, ich glaube, da sind irgendwie so 3% der Producerinnen. Ne? Also so, ja, es gibt tausend Ecken, an denen man das festmachen kann, leider. Ja. Und ich kenne keine Künstlerin, die damit dann nicht zu tun hat.
Ja. Denkst du, das hat auch was mit einer wenig diversen Führungsebene zu tun?
Absolut, total.
Ja, weil wenn da mehr Frauen wären und generell diverse Menschen, ich meine, das ist ja fast self-explanatory, ne? Dann würden die natürlich auch andere Leute viel mehr featuren. Ich weiß nicht, gibt es denn da überhaupt Frauen, die da richtig was zu sagen haben?
Ja, also mir fallen schon Führungskräfte ein. Ich meine, Musikindustrie ist jetzt auch ein Riesenbereich, ne? Voll. Also die Frage ist, wo wir hinschauen.
Ja.
Interessanterweise sehe ich dann oft so Flinter-Führungskräfte bei so Förderstellen. Was ja auch irgendwie interessant ist, ne?
Ja. Gibt es denn Seiten an deinem Job, die du gar nicht leiden kannst, die aber einfach dazu gehören?
Absolut. Also, ja, auf jeden Fall. Social Media ist auf jeden Fall ein Struggle, so. Also vor allem eben auch so dieses Gefühl von Dauerpräsenz. Ich glaube, das ist einfach nicht so mein Ding. Da habe ich irgendwie jedes Mal das Gefühl, so bei einem Release oder so, ich muss mir jetzt was ausdenken, was ich machen kann. Und da bin ich auch immer noch so ein bisschen am Ausprobieren, muss ich zugeben.
Ja.
Ansonsten würde ich sagen, das Chaos zu bändigen, ne? Also so die verschiedenen Anfragen, die man so hat und managt und ja.
Das Organisatorische, ja.
Ja, also ich glaube, einerseits ist dieses, die Vielfalt an Tätigkeiten, die du so hast, ist einerseits voll der Reiz, also es ist einfach nicht langweilig irgendwie, ne? Eine Zeit lang bist du mehr damit beschäftigt zu proben, eine Zeit lang bist du mehr damit beschäftigt, irgendwie Musik zu erstellen, dann dich um das ganze Kreative drumherum zu kümmern, Fotoshoots, Artworks, Videos. Genau, aber ja, also man wechselt ständig zwischen so verschiedenen Modi und muss, glaube ich, ganz viel daran arbeiten, dann für sich so eine Ruhe zu finden darin oder so einen Ausgleich zu finden.
Ja, was ich mir auch gar nicht so leicht vorstelle, ist dieser Spagat zwischen Öffentlichkeit und privatem Ich. Ne? Also Wie handelst du das so? Strugglest du damit?
Also, vieles von dem, was ich bin, das fließt ja in meine Kunst rein. Mhm. Und dann ist diese Frage nach Trennung tatsächlich ziemlich schwer, oftmals. Mhm. Es gibt aber so Lebensbereiche, die für mich einfach privat sind, wie zum Beispiel Familie. Das bringe ich dann da irgendwie nicht rein. Und ich versuche so immer die Kunst oder die Musik selbst so in den Mittelpunkt zu stellen darin. Also es gibt ja auch Leute, die MusikerInnen sind, die dann aber anfangen, sehr stark so eine Influencer-Persönlichkeit zu werden, die dann auch sehr viel so private Dinge mit in ihre Arbeit einfließen lassen, durch ihre Präsenz einfach. Und da denke ich mir dann immer so, das ist nicht mein Ziel. Also ich möchte gerne, dass die Musik weiterhin im Mittelpunkt steht. Man muss aber realistischerweise auch dazu sagen, dass es in gewisser Weise auch berechtigt ist, dass die Leute auch die Person hinter der Musik interessiert. Also ja. das bringt denen das ja näher und das ist auch nachvollziehbar.
Ja, es ist halt so ein schmaler Grat. Ja.
Genau, und da ist es dann so einfach irgendwie so ein Balancing, ne, die ganze Zeit voll. Ja.
Würdest du denn sagen, dein Künstlername Kooko ist in einer gewissen Hinsicht auch ein Schutzschild, um dein privates Ich zu schützen?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, also man hätte ja auch mit dem Klarnamen auftreten können. Das wollte ich von Anfang an nicht. Ja.
Wie ist es denn zu dem Namen gekommen?
Das ist eine Version meines eigentlich vietnamesischen Nachnamens, mhm. die ich irgendwann mal recherchiert habe und dachte, okay, klingt irgendwie ganz anders, aber ich mag es irgendwie. Und ich muss allerdings sagen, dass ich es mir mit diesem Namen nicht leicht gemacht habe. Also ich glaube, das ist so. Ich habe irgendwie unterschätzt, wie sehr Leute damit strugglen, den auch richtig zu schreiben. Also es ist schon echt oft passiert, dass in irgendwelchen Konzertankündigungen oder so, das dann irgendwie falsch geschrieben war. Mhm. Oder Leute mich auch falsch adressieren. Und ja.
Ja, gut. That's part of the legacy, I guess.
Genau, genau.
Ja.
Aber ich mag den Namen trotzdem nach wie vor.
Also nee, voll, ich auch. Ich finde den auch cool.
Danke.
Lass uns vielleicht so ein bisschen mehr auf die Musik und die einzelnen Songs zu sprechen kommen. Deine neue EP, wie du schon gesagt hast, heißt Music is Medicine. Magst du ein bisschen darüber sprechen, warum Musik Medizin ist?
Ja. Ich finde, wir leben in so einer Zeit, in der Musik gefühlt immer weniger wert ist. Mhm. Einfach aufgrund der Vielzahl an Konsumgütern, die so zur Verfügung stehen. Ne? Die Leute werden so dauerbeschallt. Und ich glaube, ich möchte mit dem Titel so ein bisschen nochmal darauf aufmerksam machen, wie wichtig Musik eigentlich ist. Und so für mich war in meiner Jugend Musik auch schon so super prägend und wichtig. Und ich weiß nicht, ob es übertrieben ist zu sagen, aber vielleicht hat mir Musik auch schon das Leben gerettet. Also für mich war Musik immer so ein Ankerpunkt und hat mir ganz viel Halt gegeben und auch Identität gegeben und mir so einen Raum gegeben, in den ich mich reinflüchten darf. Und ich habe das Gefühl, dass ich habe schon viele KünstlerInnen aktuell auch sagen hören so, boah, es geht so viel Shit ab in der Welt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich will meine Musik gar nicht mehr vermarkten. Hm. Und ich habe das Gefühl, ich verstehe das total, dass denen das so geht. Und ich habe selber auch schon so diesen Gedanken gehabt, so, warum drehe ich mich hier irgendwie in meiner eigenen Suppe? Warum mache ich hier noch Musik, wenn es irgendwie wichtigere Sachen gibt? Aber jedes Mal, wenn ich diesen Gedanken habe und mich da so ein bisschen drauf einlasse, komme ich eigentlich zu dem Ergebnis, nee, auf gar keinen Fall. Also gerade in einer Welt, in der es so aussieht wie jetzt gerade, brauchen wir Musik. Und wir brauchen auch Menschen, die einen diversen Hintergrund haben, die diese Musik machen und ihre Perspektive teilen. Und gerade auch in so einer Welt, in der so das Kultursterben einfach real ist. Also in der Musikbranche merkt man das ja ganz stark. Also die finanziellen Möglichkeiten werden komplett runtergekürzt. Dann gibt's jetzt KI und nimmt total viele Arbeitsplätze weg. Und es machen Clubs zu. Und so die Live-Branche hat sich so stark verändert seit Corona. Es gibt immer weniger Konzerte und die Konzerte, die es noch gibt, die werden aufgrund der hohen Betriebskosten immer teurer. Also Musik ist eigentlich, es wird zu so einem Luxus auch irgendwie gerade. Und ich bin auch sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Aber mein Punkt ist einfach, Musik ist nach wie vor sehr wichtig und förderungsfähig und oder förderungswürdig, ne? Und ja, und der Titel an sich, Music is Medicine, das ist ja auch irgendwie so eine ganz einfache, aber finde ich essentielle Message. Also egal auch in den letzten 1-2 Jahren, wie es mir ging, Musik war immer so das Wichtigste in meinem Leben gefühlt. Und ja, so.
Ja, voll ja. Schön. Ist dir wichtig, dass jeder Song eine gewisse Message hat oder kann ein Song auch mal keine Message haben? Oder hat ein Song immer automatisch eine Message?
Ich glaube, dass viele Songs auch, wenn sie jetzt nicht so die In-Your-Face-Lyrics haben, auch eine ganz tiefe Message haben können. Hm. Und das ist mir in meiner Musik auch sehr wichtig. Tatsächlich habe ich mit Music is Medicine so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich schau mal so ein bisschen, was intuitiv passiert, wenn ich jetzt das nicht so sehr konzipiere, was für Songs da entstehen und lass mich mal so richtig so von der Emotionalität meiner Musik irgendwie leiten. Und auf vergangenen Releases, also auf meinem ersten Album hatte ich ja zum Beispiel Perfect Girl, das war ja so ein richtig feministischer, empowernder Song, oder auch Yellow Fever Gaze, wo es irgendwie um anti-asiatischen Rassismus geht. Und auch auf meinem letzten Album hatte ich ja definitiv Texte, die sehr gesellschaftskritisch sind. Und in Loser ging es irgendwie ums Scheitern und das Akzeptieren des Scheiterns, aber auch so gegen diese Vorurteile in der Gesellschaft, dass man irgendwie nicht scheitern darf oder irgendwie perfekt und optimiert sein muss. Und auf Music is Medicine wirken, glaube ich, die Texte jetzt weniger politisch und weniger so in your face, aber ich hoffe, dass sie trotzdem irgendwie sehr bedeutsam sind. Und es war mir irgendwie wichtig, für ja so Themen wie zum Beispiel Friends Don't Break Up geht es irgendwie um ein nicht so viel besprochenes Thema wie so Freundschaftsabbrüche, dass die auch so ihren Raum finden dürfen.
Hm. Ja, lass uns da auf den Song vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also warum wolltest du über das Thema schreiben? Vielleicht magst du ein bisschen mehr darüber erzählen.
Ja, die Frage ist, ob ich mir das so bewusst vorgenommen habe, darüber zu schreiben. Ich glaube eher nicht. Das ist dann eher so entstanden aus dem Moment heraus. Ich habe das Gefühl, es gibt unfassbar viele Liebessongs, also so Liebeslieder, romantische Beziehungslieder, aber sehr wenig Songs, die sich so mit Freundschaft auseinandersetzen. Und mich hat dieses Thema beschäftigt, dass bei so romantischen Beziehungen gefühlt es immer so einen offiziellen Abschluss gibt, wie so ein Trennungsgespräch. Und ich meine, ja gut, wir leben dann auch irgendwie in so einer Zeit, in der viel geghostet wird, ne? Ja. Aber ich hatte das Gefühl, bei Freundschaften läuft es irgendwie anders. Die enden meistens auf so eine stille Art. Und das ist dann oft mit so einem Gefühl verbunden, dass man nicht richtig abschließen kann. Eben weil man gar nicht genau weiß, okay, was ist mit dieser Person eigentlich? Und dass sich dann aber so eine Distanz und auch Hürde aufbaut über die Zeit, die man nicht mehr miteinander gesprochen hat, nochmal aufeinander zuzugehen. Und das Thema fand ich super spannend. Und so ein bisschen inspiriert, klanglich hat mich tatsächlich ein Song von Lord. Mhm. Rips heißt der. Genau. Und ja, ich habe dann versucht, so meine eigene Version eines so nostalgischen Songs zu machen über Freundschaft.
Ich glaube, da finden sich ganz viele Menschen wieder. Ich glaube, das ist ein Thema, was, wie du schon meintest, das wird nicht viel besprochen, aber ist so relevant. Ich finde generell auch, wenn man in die Gesellschaft guckt, wie du auch schon sagtest, romantische Beziehungen sind immer hier und Freundschaften sind immer so ein bisschen weniger wert oder werden irgendwie weniger gesellschaftlich angesehen, obwohl die so unfassbar wichtig sind. Ne? Also ich habe jetzt letztens auch eine Podcast-Folge gehabt zum Thema Co-Elternschaft. Da ging es dann darum, dass man auch ein Kind bekommen kann mit Freunden oder halt anderen Leuten, aber halt nicht mit einer romantischen Beziehungsperson. Und das fand ich irgendwie auch so einen spannenden Ansatz, dass man Irgendwie müssten Freundschaften in der Gesellschaft viel höher gehalten werden.
Voll, ja.
Jetzt, letzte Woche, kam dein neuester Song raus, Miss You. Ich fand da ganz spannend, dass der tatsächlich viel Interpretationsspielraum lässt, ne?
Ja, ich finde, Miss You ist jetzt auch nicht der allerkreativste Titel, den man sich ausdenken kann tatsächlich. Es klingt irgendwie nach so einem richtigen, so 0815 Romantic, weiß ich nicht, I miss my ex oder so. Ich habe aber mit dem Text versucht, dem Ganzen einen Twist zu geben. Also tatsächlich geht's jetzt weniger, wie der Titel vielleicht vermuten mag, um eine bestimmte Person, die du vermisst, sondern es geht eher um so ein allgemeines Gefühl von Longing, wie würde man das auf Deutsch sagen? Also nach
Sehnsucht?
Sehnsucht, ja, genau. Also ich glaube, meine Musik ist sehr sehnsüchtig auch und es beschäftigt sich mit so einem Gefühl eines gewissen Vakuums, was man irgendwie in sich trägt und eines Vermissens, was man gar nicht so richtig erklären kann, was irgendwie immer da ist und dass dieses Gefühl einen irgendwie auch so ein bisschen hauntet und das habe ich versucht musikalisch umzusetzen.
Ja, sehr schön. Gibt's oder kannst du schon spoilern, was sonst noch so für Themen angerissen werden in der EP? Also die wird ja, glaube ich, am 24.04. erscheinen, wenn ich richtig informiert bin, oder?
Genau, am 24.04. kommt die EP und am 23.04. ist die Release-Party. Das heißt, an dem Abend werden die Leute, die dann da hinkommen, das Konzert ist auf der Stubnitz in Hamburg, cool, mit Josi Miller zusammen, auf die ich mich auch schon sehr freue, werden die Leute sozusagen so eine kleine Surprise erleben, was überhaupt die restlichen Songs sind. Ja, also natürlich fehlt der Titeltrack dann noch, ne? Music is Medicine. Dazu gibt's dann natürlich auch einen Song. Und ja, in dem beschreibe ich, glaube ich, vor allem so dieses Gefühl von Weltschmerz, also dass wir irgendwie in einer Zeit leben, auch die a lot ist, so von dem her, was auch politisch passiert und abgeht und versuche so on a positive note zu enden damit sozusagen. Und schön in dem Track ist auch, dass ich mit so Backing Vocals arbeiten konnte. Also es ist quasi so ein Chor auch drin zum ersten Mal und da haben mich andere MusikerInnen auch bei unterstützt, was cool, sehr schön ist. Zum Beispiel Mulai, eine Künstlerin, ganz toll, aus Berlin. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Mhm. Hör dir das gerne mal an. Sehr, ja, sehr schöne Musik. Die ist eher so im, ich will es gar nicht in so eine Schublade stecken, ja, weil das ist oft nicht im Sinne der Artist, aber so, ich würde sagen, R&B ist auf jeden Fall ein Schlagwort, was man nennen darf in ihrer Musik. Genau, Moyo Ray, auch ganz tolle Künstlerin aus Hamburg. Und Wohin, ein Artist, der auch mein Studionachbar ist. Genau, ja. Und von diesen Leuten habe ich mir die Backing Vocals quasi ausgeliehen und fand es total schön, in dem Track auch andere Stimmen zu hören, weil es so ein universelles und auch so ein verbindendes Thema ist einfach. Und ja, Musik ja nicht nur uns individuell halt gibt, sondern auch eben in den Räumen, in denen wir sie teilen, wie zum Beispiel auch Konzerträumen und oder in Zusammenarbeiten, genau.
Wie schön. Ich bin ganz gespannt. Ich freue mich richtig doll drauf. Also genau, am 24.04. ist es soweit, dann kommt das raus. Eine Sache, über die ich noch gerne sprechen wollen würde, ist, du warst Mitte März mit dem German House in den USA auf dem South by Southwest Festival. Wie hast du denn die Reise erlebt?
Ja, vor meiner Reise war ich natürlich erstmal so ein bisschen excited, wie es jetzt gerade überhaupt ist, in die USA zu reisen, so. Genau, das war so ein bisschen dann auch stressig, muss ich zugeben. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass man jetzt nicht aufhören sollte, in die USA zu reisen, aufgrund politischer Spannung, muss ich sagen. Und ja, also es war natürlich irgendwie ein Showcase-Festival. Das heißt, irgendwie geht's viel darum, so zu networken. Ich muss sagen, ich finde, das German House hat wirklich einen guten Job geliefert. Also die haben ein tolles Programm zusammengestellt, also richtig tolle Artists, Also es waren ja an dem Abend, an dem ich gespielt habe, Rosa Antrils da und Mode Selector. Und es waren aber auch andere Artists wie Miss Bashful und Joplin und ja, noch viele weitere. Also ich fand, die haben sich richtig Mühe gegeben, cooles Programm zusammenzustellen. Und ja, das war also für einen Showcase ganz cool, muss ich sagen. Ja.
Wie war die Audience so? Nimmt man da einen Unterschied wahr?
Zu so normalen Konzerten?
Nee, zu so dem deutschen Publikum?
Ich glaube, wie laut es an so einem Abend ist, hängt dann ja auch immer davon ab, wie viel Alkohol geflossen ist, muss man dazu sagen. Hm. Ich würde sagen, die Amerikaner sind insgesamt vielleicht schon auch so ein bisschen lockerer als die Deutschen und gesprächiger, was dann irgendwie, ne, natürlich zu einer höheren Lautstärke führt, aber auch für Stimmung sorgen kann. Also, ja.
Ja, okay. Würdest du dir denn in Zukunft wünschen, auch weiterhin international aufzutreten? Ist das ein Ziel von dir?
Also, ich finde, dass meine Musik per se, also allein schon aufgrund der englischen Texte, aber auch so der elektronischen Ausrichtung, die so ein Fokus auch geworden ist, definitiv besser ins Ausland auch passt. Mhm. Insofern, ja, macht's total Sinn für mich.
Ja.
Also USA, sei es USA oder aber auch UK zum Beispiel, es ist ja auch ein sehr spannender Markt. Ja.
Total. Wenn wir jetzt schon beim Wünschen sind, was wünschst du dir sonst so für die Zukunft? Vielleicht auch mit Blick auf die gesamte Musikbranche, aber du kannst ja auch was anderes aussuchen. Jetzt sind wir hier beim Wünschen.
Beim Wünschen. Hui, vom deutschen Musikmarkt wünsche ich mir auf jeden Fall mehr Diversität und nicht so eine, also für mein Empfinden werden bestimmte Genres viel mehr so gepusht und irgendwie sichtbar gemacht als andere. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, das, was ich mache, was man ja irgendwie, dem ich auch ungern so eine Kategorie aufsetzt oder so, aber was man jetzt ja so als Electronic Pop bezeichnen würde, ist sehr unterrepräsentiert, kaum präsent. Auch mit englischsprachiger Musik ist es gerade ziemlich schwer in Deutschland, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das spiegelt sich auch so in dem, wie ich so bei anderen Artists beobachte, wie sie releasen oder auch eben nicht, ne? Dass manche davon dann auch zurücktreten. Und ja, ich habe das Gefühl, irgendwie jedes Jahr poppt so ein neuer, schöner Boy auf, der irgendwie dann schmalzige Liebeslieder auf Deutsch säuselt und das ist dann der neueste heiße Scheiß. Und das verstehe ich honestly nicht so.
Ja.
Da finde ich, könnten so Flinter-Artists definitiv mehr Beachtung finden und ja, mehr Support finden, auf jeden Fall.
Mein großer Missstand ist natürlich auch, dass immer weniger Menschen von ihrer Kunst auch leben können. Ne? Also das ist, glaube ich, auch so eine Entwicklung, die so ein bisschen scary ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich mit vielen Artists unterhalten in den letzten Jahren über diese Situation und ich habe das Gefühl, dass selbst Leute, bei denen man jetzt denken würde, oh, die sind ja safe, ne, dass auch die ganz schön strugglen und dass so, dass dadurch, dass diese Förderstruktur auch stark ins Wanken geraten ist, weil viel weniger Fördermittel zur Verfügung stehen. Und die Live-Industrie insbesondere auch so eingebrochen ist seit Corona, dass sich das ganz schön stark auswirkt.
Ja, und mit Streams verdient man ja erst recht nichts. Also von daher, womit soll man dann überhaupt noch Geld verdienen, ne? Ja,
ja.
Also schon krass. Was würdest du abschließend Newcomern für Tipps geben?
Newcomern? Tipps. Ich würde sagen, am Ball bleiben und vielleicht auch geduldig sein. Also ich glaube, Geduld ist so eine Sache, die man einfach über die Zeit lernt in der Musikindustrie.
Ja.
Ja, dann take up your space, so know your worth. Also das ist auch eine Sache, die viele, glaube ich, erst so mit der Zeit lernen. Das war bei mir auch ein langer Prozess. Ich hatte das Gefühl, früher hatte ich so ein starkes Imposter-Syndrom. Es ging oft darum, bin ich gut genug sozusagen? Bin ich gut genug für die Musikindustrie? Und ich muss sagen, mittlerweile ist es vielleicht umgekehrt. Also es ist eher so, ne? Ja. Inwieweit setze ich mich dem noch aus? Und das ist, glaube ich, für mich so persönlich auf menschlicher Ebene ein sehr starker Erfolg, dass ich mittlerweile einfach weiß, was ich kann. Ja, ich kann Flinter Artists nur ermutigen, auch selber zu produzieren und sich nicht abschrecken zu lassen von irgendwelchen Dudes, die vielleicht sagen, nee, das kannst du nicht. sondern das einfach zu machen. Ja. Und ja.
100%. Schöne Abschlussworte. Coco, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen, für die ganzen Einblicke.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
Also ich habe natürlich eine Instagram-Seite. Ja. Und ich habe nach wie vor keine Website, was sehr unprofessionell ist. I'm working on it. Ich arbeite außerdem auch an einem Newsletter. Aber ich glaube, Instagram ist einfach so diese bequeme erste Anlaufstelle, auf die man gehen kann, wo man die Informationen einfach findet. Meine Musik ist auf allen Plattformen, würde ich jetzt behaupten. Also natürlich Spotify, aber auch Bandcamp, Apple und so weiter und so fort. Und genau.
Sehr schön. Ja. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.